Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus, der der Messias ist. Die Gemeinschaft im Heiligen Geist sei mit uns allen. Amen. Ihr Lieben, als wir am Montag nach dem Fest der Ökumene aufgeräumt haben, half ein junger Mann aus Afghanistan mit. Und als wir dann hier unter der Empore die letzten Teile der Bühne verstauten, sagte er auf einmal zu mir: Das ist das erste Mal, dass ich in einer Kirche bin. Er ist in Kabul als Moslem aufgewachsen. Niemand hatte ihm je verboten, eine Kirche zu betreten. Trotzdem, das Gotteshaus der anderen, das betritt man nicht so einfach. Es ist eine Stärke frommer Moslems, dass sie ein Gespür für die Heiligkeit haben. Mehr als wir gemeinhin. Heilig, darum geht es heute. Wir haben gerade schon gehört, das Fest der heiligen Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Was bedeutet es, dass etwas oder jemand heilig ist? Wir hören auf einen anderen jungen Mann, der erzählt, wie er im Tempel der Heiligkeit Gottes begegnet. Ich lese, das ist gerade meine Lieblingsbibel, die Basisbibel, eine neue Übersetzung, aus dieser Basisbibel, aus dem Buch des Propheten Jesaja, relativ am Anfang im 6. Kapitel, wo Jesaja berichtet, wie das alles losging. In dem Jahr, in dem König Usia starb. So fängt er an. Man muss bei der Bibel ja manchmal auf jedes Wort hören. Usia? Hat jemand schon mal was von Usia gehört? Ein König in Israel? Es würde sich lohnen, denn seine Geschichte hätte uns durchaus was zu sagen. Wer will, kann das heute Nachmittag im 2. Chronikbuch nachlesen, Kapitel 26 und 27. Da wird über den König Usia erzählt. Usia war ein Glücksfall in der wechselvollen Geschichte Israels. Er war 16 Jahre alt, als sein Vater, der König in Israel war, starb. Und dann übernahm er eine große Aufgabe. Also ungefähr so wie die jetzt kürzlich verstorbene Königin Elisabeth in England. Denn auch er regierte sehr lange. 52 Jahre war er König von Israel. Und er war einer von den Guten. Und das war die Ausnahme in Israel. Er hatte, als er Jugendlicher war, einen Mentor, der ihn an Gott erinnerte. Das kann man alles im 2. Chronikbuch sehr schön nachlesen. Es könnte einen inspirieren. Er tat, was dem Herrn gefiel, so war das Urteil des Chronisten. Und das heißt etwas. Die meisten Könige Israels taten nicht, was Gott gefiel. Aber Usia war auch eine tragische Gestalt. Denn einmal, da war er schon etliche Jahre König, hatte er eine Idee. Er ging in den Tempel, und er dachte, er wollte mal selber Gott ein Rauchopfer darbringen. Eigentlich war das ausdrücklich nur Aufgabe der Priester. Ein Vorrecht. Dazu musste man geweiht sein. Und als der König Usia jetzt in den Tempel ging und sich die Räucherschale griff und ein Opfer darbringen wollte, griffen die Priester handgreiflich ein. Der König, die waren in einem echten Interessenkonflikt. Aber sie haben ihm diese Räucherschale aus der Hand gegriffen. Es gab einen Tumult. Sie haben ihn so ein bisschen abgedrängt und dann passierte etwas ganz Schreckliches. Auf der Stirn des Königs zeigte sich ein Aussatz. Eine Veränderung der Haut, und wer in Israel Aussatz hatte, der galt als kultisch unrein. Der durfte den Tempel nicht mehr betreten. Und das als König. Der König war stinksauer, aber mit diesem Aussatz auf der Stirn, was alle Leute sehen konnten, war klar, im Tempel konnte er nicht mehr sein. Er zog sich dann zurück aufs Altenteil, überließ wiederum seinem Sohn das Regieren und am Ende stirbt er. Und genau in dem Jahr, wo Osia stirbt, beginnt Jesaja zu erzählen. Also diese Geschichte hat Jesaja und die, denen er das schreibt, sehr lebhaft vor Augen. Jesaja schreibt, in diesem Jahr, als der König Osia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hochaufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 verhüllte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. So etwas hatte Jesaja noch nie erlebt. Er ist zutiefst erschrocken und wir alle würden vermutlich genauso reagieren. Da sprach ich, sagt Jesaja, wehe mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Soweit, so erwartbar. Und dann passiert noch etwas. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte: Wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Was für eine Vorstellung! Da kommt ein himmlisches Wesen auf mich zugeflogen, in der Hand eine Kohle, die glüht. Wie kann man so etwas überhaupt in der Hand halten? Und die drückt er mir direkt auf den Mund. Wie einen Kuss. Gott sei Dank, es ist keine glühende Kohle, es sieht nur so aus. Die ist auch nicht heiß. Das tut gar nicht weh. Jesaja verwendet ein Bild. Er sagt, es ist wie eine Kohle. Sie hat einen Glanz, der ist gar nicht anders zu beschreiben als die Glut eines Feuers. In der jüdischen Schriftauslegung wird dieses Phänomen, das in der Bibel an verschiedenen Stellen berichtet wird, auch bei Pfingsten übrigens, die Schechinah Gottes. Gott wohnt in der Welt ein. Und hier und da wird Gottes Gegenwart sichtbar. Und wenn sie sichtbar ist, dann glüht etwas auf. Wir alle kennen die vielleicht bekannteste Geschichte von jedem Dornbusch auf dem Sinai, wo auch dieses Feuer erstrahlt und Mose angelockt wird, weil er sagt, was ist denn das? Ein Busch, der glüht wie im Feuer, aber er verbrennt gar nicht. Jesaja empfindet keinen Schmerz bei dieser Berührung. Stattdessen geschieht etwas zutiefst Heilsames, etwas Ermutigendes. Jesaja hatte ja ganz spontan aus tiefster Seele reagiert auf diese Vision, als er sagte, ich bin unrein. Gott und ich, das passt nicht zusammen. Ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Jetzt denken wir bei unrein vielleicht an Waschmittelwerbung. Aber in Israel meint das Thema Reinheit oder Unreinheit nicht Sauberkeit, sondern das ist ein kultischer Begriff. Es geht um Würde. Bin ich würdig, vor Gott zu bestehen oder nicht? Und Jesaja, dieser junge Mann, erlebt in diesem Moment, als die Todesnachricht von König Ossia durch die Stadt ging, sozusagen die Umkehrung dessen, was der König erlebt hatte. Der war mit stolz geschwellter Brust in den Tempel gegangen und hat gesagt, ich kann das. An mir freut sich doch Gott. Ich habe doch alles richtig gemacht. Und Gott hat ihm gesagt, nein. Und Jesaja begegnet Gott und spürt, Gott und ich, wir passen nicht zusammen. Ich habe Schuld auf mich geladen. Vor Gott kann ich nicht bestehen. Und Gott reinigt ihn mit der Berührung durch seine Gegenwart. Gott sieht ihn so an, als hätte er nie etwas Falsches getan oder auch nur gedacht. Ich muss an den Satz von Jesus denken, wer sich selber erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selber erniedrigt, der wird erhöht. Jesaja erlebt genau das. Eine starke Ermutigung. Auf einmal hat er sogar den Mut, das wird dann weiter erzählt, ein Bote Gottes zu werden. In seinem Volk ein Zeuge für die Gegenwart Gottes und den Willen Gottes. Mit dieser Berührung, die er in diesem Moment erlebt, verändert sich in seinem Leben alles. Er ist sich seiner Berufung sicher. Er soll mit seinen Leuten reden, sie an Gott erinnern, sie zur Umkehr rufen. Wir feiern gleich das Heilige Mahl. Da wird wahrscheinlich kein glühender Glanz aufsteigen. Aber wir werden berührt werden an unseren Lippen. In die Liturgie des Mahles gehört immer auch ein Schuldbekenntnis. Wir haben das am Anfang des Gottesdienstes im Gebet schon getan. Aber vielleicht wird der ein oder andere gleich, wenn er zum Mahl geht, den Moment der Stille vorher für sich nutzen und Gott sagen, ich stehe mit leeren Händen da. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Wenn ich jetzt deine Lippen berühre, sagt Gott, dann ist deine Schuld verschwunden und deine Sünde vergeben. Deine Lippen sind wieder rein. In der katholischen Kirche heißt das Abendmahl ja Messe. Was heißt eigentlich Messe? Messe kommt vom lateinischen Missae sunt. Wir sind Gesandte. Wer an der Messe teilnimmt, hat nicht nur etwas empfangen, sondern er hat einen Auftrag. Er ist ein Gesandter Gottes in dieser Welt in der nächsten Woche. Achtet mal drauf, wem ihr begegnen werdet, wem ihr Zeuge der Liebe Gottes sein könnt. Wie Jesaja damals, hören wir heute den Auftrag: Geh, rede, rede, wo Gott dich hinsendet. Rede mit den Halsstarrigen und ruf sie zur Umkehr. Rede mit den Traurigen vom Trost, den Gott bereithält. Rede mit denen, die nach Wegweisung fragen, und erinnere sie an die guten Weisungen Gottes. Rede mit den Zweiflern. Rede von dem, was dich ermutigt. Rede und schweige nicht. Amen.